Wenn man sich die großen Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz anschaut, wird schnell klar, sie kommen meistens von denselben großen Tech-Firmen, aus China oder aus den USA, aus dem Silicon Valley. Wie kann Deutschland oder Europa da mithalten? Wie lässt sich die Technologie demokratisieren? Was genau heißt das überhaupt? Und warum ist das so wichtig? Und was hat all das damit zu tun, der KI das Sehen beizubringen? All das kann er zusammenbringen.
Und eine neue Technologie, in diesem Fall diese neue potente Technologie, ist zu einem Vergrößerungsglas geworden für Probleme, die vorher schon da waren, für Hausaufgaben, die wir vorher nicht gemacht haben.
Das ist Björn Ommer. Er ist Informatiker und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort leitet er die Arbeitsgruppe Computer Vision and Learning. Und mit Björn Ommer habe ich gesprochen. Über den Einfluss großer Tech-Konzerne und wie man ihn verringert. Über Ängste und Risiken, aber auch über die riesigen Potenziale, die er im Bereich KI sieht. Und dann ist da noch diese eine große Frage, die Ommer sich bei seiner Forschung stellt, die ich unbedingt verstehen will. Wie bringt man einer KI das Sehen bei? Das Gespräch haben wir auf dem Data Unplugged Festival in Münster geführt. Für diese Folge von Alles Digital.
Alles Digital. Alles Digital.
Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Alles Digital, der Podcast der Finanzinformatik. Und auch diese Folge ist wieder in Kooperation mit dem Studio ZX entstanden, einem Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe.
Erstelle ein Bild von zwei Männern mit Mikrofon, die in einem Tiny House auf dem Data Unplugged Festival sitzen und über KI sprechen. Einer weiß sehr viel, der andere schaut fragend.
So oder so ähnlich könnte ein Prompt lauten, wenn ich die Szene bebildern wollte, in der ich Björn Ommer getroffen habe. Und das Bild würde ich natürlich von der KI generieren lassen, die Ommer mitentwickelt hat. Stable Diffusion heißt sie. Stable Diffusion ist eine generative KI, die aus Texten Bilder macht. Und zwar so überzeugend, dass Ommer 2024 mit dem Deutschen KI-Preis und dem Technologiepreis der Eduard-Rhein-Stiftung ausgezeichnet wurde. Er war außerdem für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Denn Stable Diffusion erzeugt nicht nur gute Bilder. Die KI, oder besser gesagt ihre Entwicklerinnen und Entwickler, verfolgen noch ein anderes Ziel. Ommer und sein Team wollen generative KI demokratisieren und damit besonders KI-Forschende und Anwenderinnen und Anwender unabhängiger machen von den großen Tech-Giganten. Stable Diffusion ist ihr Lösungsansatz. Was macht Stable Diffusion also anders? Wie steht es um die großen Fragen, die wir vorhin im Intro gehört haben? Und wie bringt man denn einer KI nun das Sehen bei? Das frage ich ihn jetzt im Interview. Los geht's. Schön, dass du da bist, lieber Björn.
Hallo, freut mich auch.
Herzlich willkommen bei Alles Digital. Ich bin super gespannt, was du zu erzählen hast. Zu Beginn einmal, wir treffen uns jetzt auf der Data Unplugged in Münster. Was bringt dich hierher?
Ich bin gefragt worden, ein bisschen über künstliche Intelligenz zu sprechen, darüber zu sprechen, wo wir herkommen und wo wir hingehen werden. Und das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade hier bei uns im Land, gerade auch hier in der Region, ein Thema, über das wir nachdenken sollten, wie wir es schaffen können, nicht wie bei der Digitalisierung den Wandel zu verpassen, sondern ihn zu nutzen für uns.
Ja, woran forschst du aktuell oder womit beschäftigst du dich aktuell in deiner Forschung?
Wir beschäftigen uns zum Großteil mit generativer künstlicher Intelligenz. Unser Ziel ist es zuerst mal, dem Computer das Sehen beizubringen, ihm zu helfen, zu verstehen, was in Bildern denn kommuniziert wird. Weil wir denken, dass dadurch der Computer zu einem viel mächtigeren Werkzeug wird, wenn wir ihn an unserer Wirklichkeit teilhaben lassen können, ihm einfach etwas zeigen können. Der weitergehende Grund ist aber, dass durch Bilder wirklich Intelligenz sehr gut voranentwickelt werden kann. Dass Computer viel besser unsere physische Welt verstehen können. Und das ist etwas, was mich schon seit langer Zeit umtreibt, weil wir dadurch den Computer zu einem mächtigen Werkzeug machen können, was die Schwächen, die wir Menschen haben, kompensieren kann.
Mhm. Ist ein ganz interessanter Punkt, also wir haben es in der Moderation natürlich vorgestellt, wer du bist und was zum Beispiel Stable Diffusion ist, aber vielleicht kannst du in deinen eigenen Worten nochmal sagen, wie die Entstehungsgeschichte war, also wie du sozusagen auch dich intensiver und immer mehr damit beschäftigt hast, bis das dann dabei rausgekommen ist mit diesem Thema visuelles Sehen, Verstehen von Sehen und dem Computer oder was der Computer eigentlich kann.
Unser Ziel war es immer, dem Computer das Sehen beizubringen. Die Frage ist, wie macht man das? Über lange Jahre haben wir dem Computer Bilder gezeigt. Eine Menge an Flugzeugen, eine Menge an Autos und dann gesagt, versuch die Hunde und die Katzen, die Flugzeuge und die Autos voneinander zu trennen. Das Problem ist, dass der Computer relativ schnell anfängt, dabei zu schummeln. Wenn er so einen Hund von einer Katze unterscheiden soll, dann ist es viel einfacher für den zu sehen, Hunde haben typischerweise, weiß ich nicht, einen Knochen im Maul oder vor sich liegen. Und einen Hund daran zu erkennen, geht viel einfacher. Das heißt, der Computer lernt eigentlich nicht mehr das, was wir ihm beibringen wollen. Das haben wir lange gemacht und man sieht direkt, dass das natürlich nützliche Werkzeuge, ja, Bildersuche und so weiter mit sich bringt. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass die KI so nicht mehr weiterkommt, wenn wir so trainieren. Und das war der Punkt, was uns zur generativen KI gebracht hat. Warum? Weil ich dann den Computer fragen kann, naja, was denkst du denn, was ein Hund ist? Und zeig mir mal. Und wenn da nur noch Knochen herauskommen, dann weiß ich, dass es das vermutlich nicht gewesen ist. Ja, und dann war die Frage, wie können wir ihm denn beibringen, Bilder zu generieren, mit dem Ziel, dass er eigentlich die Bilder dabei versteht. Mhm. Ja, neben dem, dass es natürlich auch ein sehr gutes Werkzeug ist. Und da hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das enorm aufwendig ist, enorm rechenaufwendig ist, sehr, sehr viel Hardware braucht, um das zu trainieren. Und als wir so drauf geschaut haben, war uns klar, dass in wenigen Jahren, vielleicht sogar noch schneller, die wenigen großen Tech-Firmen, insbesondere in den USA, vermutlich diesen Bereich für sich beanspruchen würden und der Rest der Forschungscommunity effektiv keine Möglichkeit mehr hat, dort aktiv zu sein, weil uns effektiv diese Hardware fehlt. Also haben wir uns gefragt, wie können wir dafür sorgen, dass die Breite der Forschung und damit auch die Breite der Anwender wieder back in the game sind und nicht alle abhängig sind von wenigen großen Firmen, die nun mal nur über diese unendlichen Ressourcen verfügen. Die Frage war also, wie können wir generative KI so entwickeln, dass sie ressourcenschonender wird in der Anwendung, dass ich nicht mehr Millionen oder hunderte Millionen teure Hardware brauche, sondern idealerweise unsere Vision auf normaler Consumer-Hardware für 300 Euro läuft, mittlerweile auf einem normalen Smartphone läuft. Und das war die Frage und dann kam, wie man das dann umsetzt.
Irre. Es ist ja auch tatsächlich ein grundsätzliches Problem. Also in der gesamten Technologiewelt, das betrifft ja nicht nur dieses Thema, ist ja immer die Frage, es braucht für den Beginn, für den wirklichen Kickoff von diesen großen Dingen, braucht es unglaublich viele Ressourcen, es braucht Rechenleistung, es braucht dafür ja auch Platz im Zweifel. Und diese Ressourcen haben die meisten Firmen nicht oder haben viele Firmen nicht und haben vor allem kleine Unternehmen nicht. Jetzt ist der Ansatz, der dahinter steht, das hattest du gerade schon angedeutet, eine Demokratisierung. Was meint denn Demokratisierung von solchen Entwicklungen?
Demokratisierung bedeutet, dass nicht mehr einige wenige den Zugang zu dieser Technologie kontrollieren und die Weiterentwicklung dieser Technologie kontrollieren, sondern dass das in der Breite der Forschungs- und der Entwicklungscommunity und in der Breite der Nutzenden nachher wieder diese Technologie liegt. Und ich denke, das ist sehr wichtig, weil eine Technologie wie generative KI eine, ich bezeichne das gerne Ermöglichungstechnology, also Technologie, eine Enabling Technology wird, also eine Technologie, die wir nicht um ihrer selbst willen entwickeln, sondern weil viele, viele andere Technologie darauf aufbaut. Ein bisschen so wie die Elektrizität oder der Computer vorher. Wir produzieren keinen Strom, weil Strom irgendwie schön wäre oder ähnliches. Wir machen das, weil Millionen andere Technologien aufbauend auf Strom entwickelt werden. Der Strom an sich tut zuerst mal für uns sozusagen nichts, aber das, was wir da drauf machen werden. Und so ist das auch bei generativer KI. Und wenn die dann zu Brot und Butter also wird, auf das, oder dem Fundament, auf das alles andere aufbaut, ist die Frage, wer kontrolliert dieses Fundament? Und Demokratisierung bedeutet also, dass das wieder in die Breite geht, dass wir dort Souveränität, auch hier bei uns im Lande, hier in Europa, entwickeln können, damit wir in Zukunft nicht davon abhängig sind, so wie es zum Beispiel bei Strom und Gas gewesen ist. Ja, wir möchten vermutlich auch in der generativen KI in Zukunft noch uns anmaßen, gewisse Dinge zu sagen, unsere Wertvorstellungen dort durchzusetzen. Aber wir haben das gesehen, wenn es hier kalt und dunkel wird, dann leisten wir uns manche Dinge nicht mehr. Und deswegen denke ich, ist es so wichtig, diese Technologie zu demokratisieren, also kleine Modelle leistungsfähiger zu machen, sodass sie auf erschwinglicher Hardware dann nachher laufen.
Ja, man muss natürlich sagen, und das finde ich dann eben den interessanten Ausblick in die Zukunft, die Vergangenheit zeigt ja, dass der Stärkere sich oft durchsetzt. Also am Ende gewinnt der mit den meisten Ressourcen. Was das verhindern könnte, wären ja Rahmenbedingungen. Was wären Rahmenbedingungen aus Ihrer Sicht, die also das bedingen könnten, dass es nicht so kommt?
Also zum einen gilt das nicht in allen Bereichen so. Wir sehen bei KI jetzt gerade gewisse Wendungen auch in Richtung von Open Source Entwicklung, die da sind. und Entwicklung in die Richtung von Modellen, die dann auch in der Breite sozusagen weiterentwickelt werden können. Einfach weil die Technologie so schnell voranschreitet und selbst eine mit unendlich Geld ausgestützte, erstattete große Tech-Firma dann auch wiederum nicht unendlich viel hat bei dieser enorm rapiden Entwicklung. Aber natürlich, wir können entsprechende Vorgaben machen. Wir können entsprechende Vorgaben machen, die darauf hinzielen, dass wir sagen, dass Kerntechnologien, die kritische Technologien sind, zumindest in einem Teil auch transparent entwickelt werden sollen. Nur so als Beispiel, im Pharmabereich sagen wir auch nicht, ja, hier ist eine Pille, ich habe die entwickelt, schluck die, ich habe dir gesagt, das funktioniert schon in 99% der Fälle, das 1%, ja, who knows, ja, aber ich don't ask, I don't tell, sondern wir erlauben uns, dass es zumindest Behörden gibt, unabhängige Wissenschaftler, die hineinschauen, Wirkungsmechanismen verstehen und gleichzeitig kann mit dieser Technologie, in dem Fall Pharmatechnologie, enorm viel Geld gemacht werden. Das eine schließt also das andere nicht aus. Ich denke, das sollten wir uns jetzt nicht von den entsprechenden Akteuren, die logischerweise Interessen haben, einreden lassen, dass das eine das andere ausschließen würde. Das ist nicht der Fall. Aber ich denke, wir können beides haben. Nur wenn wir in die andere Richtung rollen, dass etwas, was enorm viel Potenzial hat, enorm viel natürlich darauf aufbaut und das dann einseitig kontrolliert wird, dann hätten wir Probleme. Das waren ja genau Entwicklungen, die wir gesehen haben, als es um OpenAI ging. Wir sagen jetzt immer, ja, eine große Firma, aber ein paar Jahre zurück, es war Google und ähnliche. Google war mit gewissen Modellen, BART Model und so weiter, schon in diesem Bereich unterwegs gewesen und trotzdem sind sie der Große von Kleineren in dem Fall, die dynamischer operiert haben, überholt worden eine gewisse Zeit. Damit ist Google jetzt logischerweise nicht weg vom Fenster. Sie haben jetzt auch wieder aufholen können. Aber ich denke, da ist nicht alles gesetzt. Also gerade wenn es zu solchen Umbrüchen, zu solchen Transformationen in Technologie kommt, dann werden schon noch die Karten neu gemischt. Und etwas, was uns, wir haben ja immer gesagt, wir haben bei Informationstechnologie, bei Digitalisierung in Deutschland verschlafen. Aber das sollte jetzt unsere Gelegenheit sein, bei dieser neuen Welle der KI nochmal mitzumischen.
Ja, das ist schon ein guter Punkt, weil vereinfacht gesagt funktionieren ja auch diese ganzen Entstehungen von diesen Ideen und wie diese Tech-Firmen damit umgehen, nicht nach demselben Muster wie eine Industrie oder so. Das ist ja eine ganz andere auch Zentrierung von Ideen. Was mich da an dem Punkt interessieren würde, weil wir reden ja nicht nur davon, dass die großen Firmen nicht weggaloppieren mit dem Wissen und mit dem Fortschritt und alle hinterherhinken, sondern es geht ja auch um eine regionale Macht. Also wir erleben jetzt natürlich gerade explizit durch die politische Entwicklung, dass viel Braindrain eventuell aus den Staaten irgendwie nach Europa, nach Asien, nach Kanada eventuell zu sehen ist. Aber ich bezweifle, dass das ein lang anhaltender Trend ist. Wie kriegt man es hin, in Europa diese Denkkraft aufzubauen und diese Kraft zu entwickeln, sich dieser Macht, die offensichtlich ja auch nicht nur aus den USA, sondern auch aus China kommt, da mitzuhalten einfach mit dieser Entwicklungskraft?
Ja, ich denke, es sind zwei Punkte. Der zweite ist, wir müssen Ökosysteme aufbauen. Der erste ist, wir brauchen einen kompletten Change of Mindset. Fangen wir mit dem an. Wir haben eine Technologie, die alles verändern wird, wie wir arbeiten, wie wir mit Daten insgesamt umgehen. Sehr, sehr grundständige Art. Wenn wir, ich weiß nicht, auf Telekommunikation schauen mit dem Wählscheibentelefon von vor weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten und uns heute ansehen, was geht mit Smartphones, das ist ja nicht mehr nur telefonieren. Ja, heute Morgen ist irgendwie so ein Elektroroller vorbeigefahren, den könnte man auch nicht denken, ohne dass es ein Smartphone dazu geben würde. Sprich, also es entstehen ganz viele Dinge, wo man gar nicht hinschauen würde. Und wir schauen jetzt auf Computing und auf Daten mit den Augen vom Personal Computer, der alles durchdrungen hat. Wenn wir zurückgehen in die Zeit, als es noch Lochstreifen geführte Mainframes gab und weiß ich nicht, 3 pro Land oder sowas und jetzt schauen, dass jeder, ich weiß nicht, wie viele Geräte selber noch in der Hosentasche hat oder am Armgelenk trägt, dann ist doch klar, dass wir jetzt ganz anders auf Daten, auf Computing und so weiter schauen. Mit dem Blick auf diese neue Technologie, die wir zumindest zu einem Teil angefangen haben, in uns aufzunehmen oder zu verstehen. Bei künstlicher Intelligenz sind wir, was das angeht, noch ganz am Anfang. Ein Bild dafür, 100 Jahre zurück, war das Business, was so das große Interesse gezogen hat, was shiny war, waren die großen Ozeanriesen gewesen. Was hat die verdrängt? Es war nicht der Eisberg gewesen oder die große Depression oder ähnliches. Das, was die nachher verdrängt hat, war die Flugzeugturbine. Total interessant, ja. Weil die ja eigentlich die Kundschaft gehabt haben, die hatten das Business gehabt, die hatten das Geld gehabt, um zu sagen, neue Technologie nutze ich und auf einmal komme ich noch schneller über den Atlantik rüber. Ja. Aber sie haben ihr Business verstanden als Transatlantic Shipping Business. Das bedeutete, größere, schönere, schnellere Schiffe zu bauen. Aber das schnellste Schiff ist nicht so schnell wie ein Flugzeug, was drüber hinwegfliegt. Ja. Und wenn ich nicht durch die Augen der neuen Technologie auf mein Business schaue und das nicht als Transatlantic Shipping Business, sondern als Transatlantic Transportation Business begreifen kann, dann komme ich nie mit demjenigen, der genau diesen Blickwinkel schafft. Also das ist das Erste, was wir schaffen müssen, auf alles, was wir hier machen, je nachdem, was das Business jetzt des Einzelnen ist, zu schauen mit den Möglichkeiten, die diese neue Technologie bietet. Und der zweite Punkt ist der Aufbau eines Ökosystems. Von einer Zeit lang war ich wieder drüben an der Westküste. Und wenn man sieht, was dort in der Bay Area, Silicon Valley und so weiter aufgebaut ist, dann ist ein springender Punkt gewesen, dass man Top-Forschung gehabt hat und Top-Leute im Business-Bereich. Und die waren mehr oder weniger Tür an Tür gewesen, sodass sie von dem einen das andere nahtlos hin und her wechseln konnten. Da war das Brain, was es braucht für künstliche Intelligenz. Um künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln, braucht es weiterhin menschliche Intelligenz und möglichst viel, die gut miteinander vernetzt und verbunden ist. Und das müssen wir hier aufbauen. Da müssen wir dafür sorgen, dass die Möglichkeiten geschaffen werden, dass mehr von diesen Leuten hier hinkommen und in beiden Feldern, nicht nur in der Wissenschaft, nicht nur in dem Engineering-Bereich, in der Industrie, sondern in allen Bereichen miteinander kommunizieren können. Mhm.
Den ersten Punkt, den du ansprichst, also dieser Change of Mind, das erinnert mich an ein Zitat, was ich gelesen habe von dir, ich glaube im Zuge von der Nominierung des Deutschen Zukunftspreis, dass es dein Ziel ist, Kommunikation zwischen Mensch und Maschine effizient zu gestalten. Und das knüpft ja so ein bisschen an diesen ersten Punkt an. Also es gibt muss nicht nur für die ein Verständnis für diese wirtschaftliche und diese technologische Entwicklung entstehen, sondern ich verstehe es auch so, dass du sagst, im Prinzip müssen wir als Menschen auch mehr verstehen, wie funktioniert das Ganze also eigentlich? Wie müssen wir eigentlich durch die Augen der Maschine gucken? Für mich ist irgendwann eine Grenze erreicht, einfach in meinem Kopf, von der Vorstellung her. Du hast vorhin auch gesagt, wir wollen der KI das Sehen beibringen. Ab einem bestimmten Punkt komme ich nicht, und ich merke, wo du das gerade gesagt hast, perfekt an mir selbst, ab einem bestimmten Punkt komme ich nicht über den Personal Computer hinaus. Ich kann mir nicht vorstellen, wo diese Vernetzung zwischen Mensch und Maschine noch anders sein soll, wie wir anders kommunizieren können. Also, wie meinst du das? Was ist gemeint mit dieser Kommunikation zwischen Mensch und Maschine?
Zuerst mal vorweg, bevor wir zu viel Maschinenpsychologie betreiben. Ich finde, dass wir alles, was wir in dem Bereich machen, für den Menschen machen sollten. Ich entwickle Technologie nicht, damit die Technologie uns Menschen ersetzt, sondern damit sie uns Menschen hilft. Und dementsprechend ist einer der großen Durchbrüche, denke ich hier, dass Computer uns angefangen haben, besser zu verstehen. Man kennt das noch von früher, dass man Checks oder Briefe in Druckbuchstaben und sonst wie schreiben mussten. Mittlerweile versteht der Computer nicht nur Handschrift, sondern weiß ich nicht, welche Sprachen und welche kryptischen Ideen man hinschreibt, versteht er manchmal sogar besser als wir selber. Und das ist der erste Sprung. Wir müssen nicht mehr in Maschinencode sozusagen, in der Programmiersprache mit dem Computer kommunizieren. Er versteht auch natürliche Sprache und es wird immer natürlicher werden. Der zweite Teil dabei aber ist, und das war deine Frage gerade eben, wie schaffen wir es, diese Technologie zu ihrem vollen Potenzial zu nutzen? Mhm. Und da reicht es natürlich nicht aus, zu sagen, ich nehme mir irgend so ein Large Language Model und schreibe rein, sorg dafür, dass mein Business erfolgreich ist, mach mal. Ja, das ist so der Traum von allen Agentenmodellen oder sowas, Ende zu Ende das hinzubekommen. Da denke ich, dass es weiterhin eine Interaktion von Mensch und Maschine bedarf. Und dazu bedarf es natürlich, dass ich verstehe, welche Begrenzungen die andere Seite hat. In dem Fall, welche Begrenzungen der Computer hat oder umgekehrt auch, welche ich habe und wo der Computer mir helfen könnte. Und nachzuvollziehen, was diese noch emergierende Technologie, die sich noch entwickelt, in einer Zukunft in dem Fall in wenigen Monaten oder wenigen Jahren, auf einmal möglich machen wird, ist natürlich etwas, was man lernen muss. Deswegen glaube ich, dass es früh anfangen muss. Die Chinesen haben das schon vor bald einem Jahrzehnt angefangen, in der Grundschule Programmieren beizubringen. Mittlerweile sind sie dabei, KI beizubringen, als verpflichtendes Fach, soweit ich das weiß, sogar in der Grundschule mittlerweile. Ja, wir überlegen immer noch, mein letzter Stand war, dass nach KI-Verordnung Bildung ein ganz kritischer Bereich ist. Ja, ja. Und da müssen wir uns dann natürlich Gedanken machen. Aber was ich sagen will, ist, das wird von unten auf durch die Gesellschaft durchwandern müssen. Und natürlich diejenigen, die schon nicht mehr zur Schule gehen, müssen sich auch das aneignen, weil wir in einem weltweiten Markt natürlich mit anderen Ländern konkurrieren, die verstanden haben, dass es diese Transformation gibt. Aber auf deine Frage direkt geantwortet, ich kann natürlich kein Rezept geben für alle Branchen quer durch,
Absolut. Was
KI dort in diesem Fall bedeuten würde. Aber ich denke, mit dem, was ich gerade gesagt habe, kann man reflektieren, worüber man nachdenken sollte.
Ja, ich glaube, ich gehe es auch fast zu verkopft an. Also ich glaube, ich frage mich schon fast nach der, wie du sagst, also nach diesem Psychologisieren von einer Maschine, also diese Verschmelzung der Kommunikation, das Verständnis für eine Maschine zu entwickeln. Ich glaube, es ist ein zu philosophischer Angang, den ich versucht habe, dazu zu erfragen.
Also das ist etwas, was wir natürlich machen müssen in der Forschung. Ich muss mir natürlich ständig Fragen stellen, sozusagen, wie tickt die Maschine? Warum, also das, was man in der Forschung immer macht, warum funktioniert das nicht, was ich gerne möchte, was funktioniert? Ja, also wie denkt sie und warum denkt sie hier oder da falsch? Wenn man jetzt eine etwas andere Flughöhe hat und die Technologie nutzen will und sie in seinem Business beispielsweise erfolgreich einsetzen will, dann ist das natürlich nochmal eine etwas andere Ebene, auf der man operiert. Da ist dann mehr so diese Frage, was könnte diese neue Technologie ermöglichen? Ja. Also gehen wir zurück, da musste ich mit der Maschine nur programmieren, jetzt kann ich in natürlicher Sprache mit der Maschine operieren. Was bedeutet das? Ich habe jetzt auf einmal ein LLM, was multilingual operiert. Was verändert das an meinen Business-Prozessen, die da sind? Ja, da geht es eher in diese Richtung, so diese Möglichkeiten, die da sind, was ermöglichen die in meinem spezifischen Business, was ich habe? Vielleicht ein etwas konkreter, aber trotzdem noch sehr breiter Bereich. Was wir in KI im Moment haben, kann enorm bei der Datenanalyse helfen. Datenanalyse haben wir die ganze Zeit schon vorher gemacht. Aber Datenanalyse war bisher immer darauf fokussiert, dass wir die Daten in Tabellen hineinpressen mussten, dass wir sie auf irgendeine Art und Weise homogenisieren mussten, sodass sie schön standardisiert waren, quadratisch praktisch gut, dass sie in die Maschine hineingepasst haben, ich hätte fast gesagt als Lochstreifen hineingepasst haben und dann gut vorformatiert werden konnte. Der Durchbruch von dem, was wir bei generativer KI machen, geht genau in die Richtung, dass ich unformatierte, heterogene Daten, idealerweise sogar noch Texte, Bilder, Videos, alles hineinpacken kann und die Maschine zwischen denen dann an, zwischen diesen Datensätzen in der Lage ist, Beziehungen herzustellen und neues Wissen daraus zu generieren. Das muss man jetzt durchbuchstabieren, natürlich für das entsprechende Business, in dem man drinsteckt, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, wenn in der Informationsgesellschaft, in dem wir vorher gewesen sind, schon enormes Potenzial, enormer Wert in Daten, die das neue Öl gewesen sind, wie viel mehr Wert habe ich jetzt, wenn ich heterogene Daten habe und wenn ich als Mensch nicht als limitierendes Bottleneck davor gestanden habe, der das vorfiltern musste.
Ja, was ich daran spannend finde, was mir kürzlich begegnet ist, du hattest ja vorhin gesagt, es geht darum, dass man als Mensch versteht, wo die Limitierung der Maschine steht. Und das, was du beschreibst, hat für mich auch immer diesen Beiklang von irgendwann versteht die Maschine im Prinzip auch unsere Limitation. Also mir ist beispielsweise kürzlich begegnet bei einem Bildgenerierungstool, dass mein Prompt wirklich eklatant verbessert wurde von der KI, von sich selbst. Also sie hat Dinge ausformuliert, wo ich gedacht habe, ja klar, so habe ich es tatsächlich gemeint und du hast jetzt den Weg gefunden, es für dich umzusetzen in etwas, was du zu einem Bild machen kannst. Und es gab kein Beispiel bei hunderten Versuchen, wo das nicht besser geworden ist dadurch und wo dann der Prompt letztlich auch einfach eine Verbesserung darstellt. Und zwar erstens hat mir die KI im Prinzip erklärt, wie sie gerne gefüttert werden möchte. Und zweitens hat sie das, was ich in Ansätzen gedacht habe, ausformuliert, weil irgendwo ein Verständnis dafür da war, ja, wahrscheinlich haben schon 1000 andere Leute es so gemacht und die wollten am Ende immer so und deswegen nehme ich direkt das, weil das meint. Das fand ich dann faszinierend. Mein Gefühl ist nur, dass mit vielen von diesen Dingen und auch als Grundlage für diesen Mindchange im Moment noch Angst ein ganz großer Faktor ist. Und du sagst ja selbst, da kann viel passieren in Monaten, in Jahren. Was passiert denn in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Ich meine, du weißt es nicht, du kannst nur in die Glaskugel gucken, aber wie nimmt man den Menschen die Angst vor diesem gegenseitigen Verständnis von Maschine und Mensch?
Zum einen oder zum ersten verstehe ich die Sorgen. Wir haben eine neue Technologie, die für die meisten zuerst mal noch sehr opak wirkt, die offensichtlich sehr potent ist, potenter als man es sich vor kurzem vorgestellt hat. Es wurde ja immer darüber gelächelt, was diese Modelle können. Und auf einmal geht relativ viel. Wenn man so im Zug sitzt und Leute hinter einem erinnere ich mich noch, als gewisse LLMs neu da waren oder bei Stable Diffusion dann Leute hinter mir so, oh, guck mal, so mit jemand telefoniert, guck mal, was die können. Und kurz davor wurde noch so drüber gespottet. Und das sorgt natürlich dann für gewisse Reflexionen darüber, was denn damit, was denn das bedeuten könnte, Arbeitsmarkt oder ähnliches. Jetzt könnte ich einfach sagen, ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen Arbeitsmarkt annimmt, der Spiegel hatte jedes Jahrzehnt so in den letzten immer so Titel gehabt, ja, Mensch wird ersetzt und ist nicht passiert. Wir haben eher dadurch wieder neue Arbeitsbereiche erschlossen. Und so müsste man jetzt auf jeden einzelnen Bereich eingehen. Wenn man sagt, oh, wir haben jetzt Sorgen vor dem Content, der generiert werden kann, dann muss ich sagen, wir haben die ganzen Probleme eigentlich schon vorher gehabt, die da waren. Und eine neue Technologie, in diesem Fall, diese neue potente Technologie, ist zu einem Vergrößerungsglas geworden für Probleme, die vorher schon da waren, für Hausaufgaben, die wir vorher nicht gemacht haben.
Das ist wie ein Auftrag zur Konsolidierung.
Ja, dafür, dass wir schon, also wenn man sich jetzt anschaut, was in sozialen Netzwerken zum Beispiel abgeht, da haben wir eklatante Probleme, aber die hatten wir auch schon vorher gehabt, durch den ganzen Data Analytics-Bereich, der schon vorher da waren. Das wird jetzt natürlich nochmal verstärkt durch diese neue Technologie, aber das ist insofern zuerst mal nichts grundständig Neues, sondern es weist eher darauf hin, dass wir vorher gewisse Probleme nicht gelöst haben, die es jetzt zu lösen gilt. Ängste sind natürlich auch immer etwas Individuelles, deswegen finde ich das schwer jetzt so. Man kann jetzt nicht sagen, habt jetzt alle keine Angst, weil das natürlich nicht gilt. Es gibt gewisse Probleme und Herausforderungen,
definitiv,
die wir uns als solches, was das angeht, stellen müssen. Nur gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst machen, welche Möglichkeiten wir haben. Wir reden von der Technologie, die global entwickelt wird. Bisher haben wir immer Richtung USA geschaut. Ich glaube, ich habe dann immer versucht zu predigen, dass es auch andere Bereiche dieser Welt gibt, die mittlerweile schon längst weiter sind. Auf den großen Konferenzen ist China schon deutlich größer als die USA und fast jetzt also so groß wie der ganze Rest effektiv der Welt zusammen. Mittlerweile seit DeepSeek ist es, glaube ich, auch dem letzten klar geworden, dass es dort eine Menge Bewegung gibt und dass die Werte in anderen Teilen der Welt etwas anders sind als bei uns, liegt auch, glaube ich, eben auf der Hand. Also diese umgekehrte Alternativhoffnung, die dann bei einer Angst natürlich auch mitgeschwebt ist, dass man vielleicht einfach nur wartet und dann geht das schon irgendwie wieder weg. Also die KI wird nicht weggehen und sie wird auch global weiterentwickelt werden. Insofern, glaube ich, muss man sich natürlich dem dann auch stellen, auch wenn es gewisse Sorgen gibt, aber dem Ganzen stellen, weil die anderen Alternativen zu hoffen, dass es irgendwie schon anderweitig gelöst wird, dann entscheiden andere darüber. Ja, und dann haben wir eben, hatte ich das Beispiel mit Gas und Elektrizität erwähnt, dann entscheiden andere darüber, wie die denn ist. Und vor dem hätte ich dann eher Angst.
Was mich interessieren würde, ist ja, wie dreht man das um? Also welche Potenziale für Mensch, für die mensch-maschinelle Beziehung so gesehen oder auch für unseren Alltag. Wir haben erst mit dem Veranstalter der Data Unplugged, Marcel Windau, in der letzten Folge gesprochen und einer letzten Folge gesprochen, der sagte, es geht auch immer viel darum, bei solchen Veranstaltungen zu erklären, dass KI uns alle schon umgibt. Es ist schon da irgendwie, da im Alltag und wir merken es im Zweifel gar nicht. Was sind denn die Potenziale, die positiven Potenziale dieser Mensch-Maschinen-Beziehung, um auch den Leuten so eine Angst zu nehmen?
Fangen wir wieder mit einem abstrakteren Punkt an. Und zwar hatten wir immer schon beim Personal Computer eine Menge an Leistungsfähigkeit gehabt. Aber es gibt etwas, das nennt sich Moravec's Law. Nämlich das, was wir Menschen gut können, können die Computer nicht gut. Und was die Computer gut können, das können wir Menschen nicht gut. Computer konnten immer schrecklich gut rechnen und sich gut Dinge auswendig lernen. Da sind wir Menschen nicht besonders gut drin. Aber die Computer waren enorm schlecht da drin, mit den Fuzzy-Informationen umzugehen, mit unserer Sprache, die ganze Zeit irgendwie Unschärfen hat. Man sieht das im Bildbereich, ja, wie schwer es den Computern gefallen ist. Und jetzt rückt das einander näher. Dadurch wird der Computer natürlich zu einem leistungsfähigen und hoffentlich auch weniger frustrierenden Werkzeug. Man kennt das immer vorher. Nein, ich meine doch lieber Computer dieses und jenes und er hat es nicht verstanden. Und mittlerweile versteht er besser. Jetzt können wir uns vorstellen, was das alles bedeutet. Gehen wir eine Stufe tiefer. Ich sehe enormes Potenzial da drin, wie Computer unser eigenes menschliches Denken unterstützen können. Wir kommen aus einer Zeit, bei denen vielleicht einige wenige große Firmenchefs sich eine Rechercheabteilung leisten konnten, die ihnen jeden Tag irgendein Briefing geliefert hat und tief hineingetaucht ist, was denn so alles sich Neues in dieser Welt getan hat. Mittlerweile gibt es die Standard-KI-Tools, die das für mich innerhalb von wenigen Sekunden machen, für nichts fast. Das ist eine Möglichkeit, mal eine Entscheidungsbasis zu bekommen, wenn ich jetzt einen kleinen mittelständischen Firma leite oder aber auch irgendwie sonst eine Business-Idee habe, wenn ich von einer größeren anderen Entscheidung stehe, die auf solide Füße drauf zu stellen, was in einer Wissensgesellschaft, und ich denke, wir sind von der Informationsgesellschaft gerade im Wandel zu einer Wissensgesellschaft hin, fundamental ist. Und wenn wir zurückschauen werden, dann wird das so sein, wie jetzt zu reflektieren, ja, wie war eigentlich die Zeit, bevor es irgendwie Personal Computers gab? Wie konnte man da so leben? Oder wie war die Zeit, als es nur Telefonzellen gegeben hat? Ja. Und so wird das uns dann gehen. Ja, wie habt ihr das, dann habt ihr da nur eingetippt und dann kam genau das raus, was jemand schon geschrieben hat und er konnte nicht dieses Connecting the Dots. Ja,
im Prinzip werde ich dann zu meiner Mutter.
Ja, so ist es ja immer bei Technologie, ja, oder?
Genau.
Deswegen arbeite ich ja an Technologie, weil die nächste Generation dann hoffentlich auch schon wieder weiter ist und auf Schultern dann immer wieder von Giganten steht in diesem Bereich. Und das wäre jetzt in diesem Bereich was Neues. Wir haben mit dem Agentic AI, also mit diesen Agentenmodellen, eine Möglichkeit, dass ich die KI nicht nur so auf Knopfdruck mal etwas machen lasse und dann muss ich es aber selber wieder umsetzen, sondern die Möglichkeit, dass es Ende zu Ende geht, dass also bis in die Umsetzung hinein die KI hineinkommt und dadurch natürlich persönlicher wird. Sprich also diese Frage, wie kann die KI mich besser unterstützen? Wie kann sie mir Dinge besser erklären, die da draußen sind? Da ist ja unendlich viel Information dort draußen, aber das meiste finde ich entweder nicht oder ich kann es nicht verstehen. Mhm. Also brauche ich eine KI, die versteht, was ich eigentlich will, bevor ich es vielleicht selber sogar weiß, es finden kann und dann versteht, was ich schon weiß, um es mir mit meinen Worten gewissermaßen zu erklären, damit es für mich zugänglicher wird. Und da kann man sich vorstellen, wie viel solider unsere Entscheidungen dadurch werden können, wenn ich diese Informationen habe. Denn wie gesagt, das ist der Grund, warum Leute mit unendlich viel Kapital sich eine Crew schon geleistet haben, die ihnen das gibt. Und jetzt wird das wiederum demokratisiert, für die Allgemeinheit zugänglicher. Ja. Und das ist ja das, ja, früher hatten Könige nur, weiß ich nicht, große Kutschen oder sowas, jetzt hat's jeder. Früher hatten nur große Chefs und Staatenlenker einen entsprechenden Zugang zu Wissen gehabt und Wissen war in diesem Fall Macht. Und jetzt bekommt auf einmal jeder diesen Zugang. Worum ich mich eher sorge, ist, dass bei all diesem ganzen Wissen und all dieser ganzen Information wir uns dem häufiger dann doch wieder verschließen und vielleicht einfach nur die Augen zumachen. Aber das ist ein anderes Problem, wie wir damit umgehen.
In der Tat, weil das ist da, aber im Prinzip ist das ja die ganz entscheidende, also wenn man jetzt mal sagt, weiß ich nicht, Buchdruck, Fliegen, Computer, KI, also die wirklich die fundamentalen Veränderungen, dann heißt es natürlich automatisch auch, dass die Entwicklung ja im Prinzip geprägt wird von uns Menschen selbst und wie wir damit umgehen. Und wenn die Masse sich dazu entschließt, na ehrlich gesagt, ich verschließe die Augen davor oder ich nutze es für andere Dinge, dann ist das ja auch fast schon eine demokratische Entscheidung zu sagen, das ist unser Umgang mit KI. Also man hat ja auch das Recht darauf, es vielleicht zu missbrauchen, wenn die Masse es tut. Ich weiß es nicht. Was ich aber interessant daran finde,
ist eigentlich... Aber wir sind hier im Wettstreit miteinander. Ja, wenn wir also davon ausgehen, dass diese neue Technologie ein Zuwachs bedeutet, auf den Punkt gebracht. Niemand hat dich dazu gezwungen, jetzt ein Telefon zu haben, was irgendwie so ein Touch-Display hat und warum hast du nicht noch so ein altes so mit Knöpfen oder vielleicht das Ding mit der Wahlscheibe, ja? Es hat einfach unglaubliche Vorteile gehabt und deswegen hat sich solche Technologie durchgesetzt. Und ich denke, das werden wir in diesem Bereich auch sehen. Da zwingt keiner einen, irgendwie eine generative KI hier oder da jetzt für Recherchen oder Ähnliches einzusetzen. Aber wir werden sehen, dass derjenige, der das tut, der mit dieser Technologie operiert, dem anderen überlegen ist. Diese Frage, ja, wird es noch Radiologen brauchen? Naja, der Radiologe, der die auf die künstliche Intelligenz zugreift, wird hoffentlich, vermutlich, ein deutlich besserer sein als der, der keinen Zugang mehr dazu hat. Als Patient würde ich vermutlich dann dahin gehen, wo ich bessere Chancen hätte.
Absolut.
Und das wird dann natürlich in der Wirtschaft, in der wir sind, gewisse Umverlagerungen bringen. Natürlich gibt es immer welche, die weiterhin auch in Zukunft noch nur mit Postkutschen unterwegs sein wollen, aber ja.
Aber das ist interessant, weil du hast ja gerade beschrieben, ich füttere den Computer mit etwas und er gibt mir etwas zurück, was er in meiner Sprache also für sich fast dümmer wiedergibt. Also er macht sich etwas, er spricht eine Sprache, die ich verstehe, ohne es wertend auszudrücken. Und ich finde interessant, dass das ja wie so eine Spirale ist. Also wenn das im Hin und Her, wir zwischen der Maschine immer hin und her geht, es kann ja nur zu einem Erkenntnisgewinn führen, weil eben diese jeweiligen Schwächen der jeweils anderen Seite eigentlich auf eine Art ja ausgemerzt werden, immer mehr und immer mehr. Und man immer näher dem kommt, dass die Kommunikation nahtloser wird. Kommen wir nochmal auf ein anderes Thema, weil du das gerade angesprochen hattest, Radiologen. In der Medizin ist es ja auch ein Riesen. Riesenfaktor. Und ich meine auch, was gelesen zu haben in der Verbindung, dass speziell für diesen Einsatzbereich, also für diesen Bereich von Bilderkennung, wie lesen, liest der Computer Bilder. Kannst du dazu vielleicht noch was nochmal erläutern?
Ja, wir sprechen immer von generativer KI. Also denken alle, insbesondere auch bei Stable Diffusion, natürlich als erstes daran, dass Bilder generiert werden sollen. Dann sieht man die Medien, Spiele, was auch immer alles als Standardanwendungsfall. Was dabei unterschlagen wird, ist, dass der Grund, warum wir das gemacht haben, ja nicht so sehr das Generieren von Bildern war, sondern dafür eine Repräsentation für unsere Wirklichkeit zu finden. Also die Pixel, die hineinkommen, wenn ich Bilder analysieren möchte, die irgendwie so zu repräsentieren, dass ähnliche Bilder nah beieinander sind, dass der Computer den Inhalt dessen, was das Bild zeigt, verstehen kann. Und das war eine der ersten Anwendungen, die dann in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Eine deutsche Firma beispielsweise, mit der wir auch zusammen gearbeitet haben, die haben das genutzt, um Ersatzteile zu suchen, visuell zu suchen. Ja, ich habe irgendeine Firma, ein großes mechanisches Ding, bei dem was kaputt ist, nehme mein Smartphone, sagt da, da ist irgendwie ein Teil kaputt, und dann finden die das in dem Lager, ohne das Ding ausbauen zu müssen oder ähnliches. Warum? Weil das System, wenn es Bilder generiert hat, auch gelernt hat zu verstehen, was denn da drin ist, um den Prozess umzudrehen. So, und was mit Ersatzteilen funktioniert, ist natürlich das Erste, was sich dann die Medizin angeschaut hat, Stable Diffusion dann einzusetzen, um zu schauen, sagen wir mal, Hautkrebs beispielsweise, Bilder aufgenommen, um dann zu klassifizieren, ob es cancerous oder benign ist in dem Fall, also Krebs zeigt oder gesundes Gewebe ist. Wir arbeiten zusammen mit Neurowissenschaftlern im Bereich der Bewegtbildanalyse. Da ist die Frage, ja, jetzt hat jemand zum Beispiel eine neurodegenerative Erkrankung, sowas wie Parkinson oder MS, die dazu führt, dass der Gang nicht mehr so ist, wie er normal sein sollte. Man kennt das mit Tremor zum Beispiel. Und dann möchte man analysieren, hat es sich unter der Gabe von einer gewissen Medikation, unter physischer Rehabilitation, hat sich das verbessert, hat es sich verschlechtert, ist es stehen geblieben, um diese subtilen Veränderungen nachvollziehen zu können. Das war etwas, was wir dann im Videobereich gemacht haben. Und so gibt es unendlich viele Anwendungen, bei denen es natürlich dann genau darum geht, diese Systeme, die eigentlich zuerst mal für das Generieren von Bildern trainiert worden sind, dass die dann genutzt werden, um Bilder zu analysieren.
Das ist eigentlich wie eine Invertierung.
Richtig.
Ja, also im genau. Prinzip, aber interessanterweise ja eine Invertierung. Das Spiegelbild ist das Bekanntere, also das Erstellen von Bildern. Und viel interessanter oder viel effektiver ist ja fast, finde ich persönlich zumindest, nicht, dass wir verstehen, wie kriegen wir es hin, dass ein Bild generiert wird, sondern wie kriegt die KI es hin, zu verstehen, wie unsere Welt aussieht. Und ich stelle mir vor, dass gerade bei der Krebserkennung, gerade bei dem leichtesten Anflug von einer bestimmten Auffälligkeit im Gang, die KI doch wahrscheinlich wesentlich sensibler auf Nuancen reagiert als der menschliche.
Korrekt. Oder? Also das war genau unser Punkt dort, bei dieser Analyse vom menschlichen Gang oder auch von Versuchstieren, als es darum ging, dann neue Medikation zu entwickeln, diese subtilen Veränderungen, die dann immer auftreten, ja, diagnostizieren zu können. Denn sonst ist es ja irgendwann schon zu spät, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Wochen wartet. Man möchte ja gerade in diese ganz kleinen Schritte schon diagnostizieren können, für die wir Menschen ja effektiv blind werden. Und da kann die KI natürlich dann eine Menge mehr machen. Und gleichzeitig finde ich es ein schönes Bild dafür, dass wir erkennen, dass viele Durchbrüche, viel Potenzial von so einer Technologie da verborgen sind, wo man vielleicht direkt gar nicht hinschaut. Mhm, ja, man sieht das immer unter dem Generieren von Bildern, aber eigentlich, das war ja deshalb, habe ich total anders angefangen, haben wir deswegen was anderem entwickelt. Ja. Und genau dort liegen noch viel, viel mehr Entwicklungen im blinden Fleck, den wir typischerweise sonst haben.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass da ja auch wirklich dann sich zeigt, was die KI besser kann als wir. Also dieses Erkennen von ganz subtilen Mustern. Ich meine, wir sind ja auch trainiert darauf, Muster im Zweifel zu erkennen oder bestimmte, aber wie gut kann ein Computer das im Vergleich zu uns, Muster zu erkennen? Das ist ja seine Hauptaufgabe. Zum Ende habe ich eine etwas andere Frage nochmal, weil du lehrst ja nicht nur an der Fakultät für Mathematik und Informatik, sondern auch im Bereich der Kunst. Und das finde ich insofern total interessant, weil dass immer, wenn eine neue technologische Entwicklung auf den Markt kommt, der erste Ruf immer sagt, die Kreativen und die Künstler, die werden jetzt alle arbeitslos gehen. Das kaufe ich nicht mehr. Das ist der klassische gesellschaftliche Ruf, glaube ich, wenn sowas kommt, immer erst auf die Kreativen zu gehen. Aber dennoch ist es ja so, dass für mich persönlich zumindest Mathematik und Kunst nur sehr abstrakt in sehr bestimmten Überschneidungspunkten miteinander zu tun haben. Also meine Frage ist eigentlich so ein bisschen provokant. Ist jetzt KI die ultimative Verschmelzung zwischen Mathe und Kunst, zwischen den Kreativen und den Informatikern sozusagen? Ist das jetzt der Moment?
Die Motivation war zuerst mal eine andere und ich habe seit vielen Jahren Doppelaffiliationen schon gehabt mit unterschiedlichen Fakultäten, insbesondere auch der. ich habe mich immer gefragt, wenn wir Computern das Sehen beibringen wollen, also Bilder zu verstehen, wer hat Expertise da drin? Und die Informatik ist ein vergleichsweise junges Fach, aber es gibt andere Disziplinen, die sich schon viel, viel länger mit Bildern auseinandersetzen. Und das ist der Grund, warum ich mit Kunsthistorikern insbesondere schon seit vielen Jahren im Gespräch bin, auch welche in meiner eigenen Arbeitsgruppe lange Jahre angestellt hatte, um da einen tieferen Dialog einzutreten. So wie ich das auch ansonsten mit Lebenswissenschaftlern beispielsweise gepflegt habe, weil ich glaube, dass wir die wesentlichen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, nicht mehr rein disziplinär angehen können, sondern Expertise, Spitzenexpertise auf beiden Bereichen brauchen, in der methodischen Entwicklung und auf der Seite der Anwendung und dabei viel voneinander lernen können.
Interessant. Also sozusagen der Künstler weiß mehr über die Farbe oder über die Farbspektren, als es andere Leute wissen.
Ja, oder nehmen wir das Bild verstehen. Ja. Ja, die Art und Weise, wie ein Kunsthistoriker oder eine Kunsthistorikerin direkt von klein an lernt, sich einem Bild zu nähern. Ja. Ja, das nicht als eine Menge an Bildpunkten wahrzunehmen, wie die Analyse eines Bildes, ja, ikonografisch, präikonografisch davor oder später noch ikonologisch angegangen wird und nicht so, ich schaue mir einfach nur da mal so an, welche Farben da drin sind, lernt eine gewisse Distanz zu einem Bild aufzubauen, um sich dann dem Bild wieder zu nähern, alles Dinge, über die wir nachdenken müssen und dann versteht, dass natürlich immer ein gewisser normativer Aspekt dazu gehört oder auch, dass ich eine Menge mitbringe in den Interpretationsprozess, ja, dass also die kulturelle Perspektive auch noch eine Rolle spielt, dass dementsprechend also nicht diese eine neutrale KI gibt, die Antwort auf alles geben wird beim Bildverständnis, sondern abhängig davon, was ich mitbringe, der potenziell auch anders aussehen könnte.
Und wenn man als Laie den goldenen Schnitt nur erkennt, erkennen Kunsthistoriker wahrscheinlich ganz andere Muster und Schnitte. Die letzte Frage, immer dieselbe in diesem Podcast. Was ist für dich ganz persönlich in der digitalen Welt, in der du dich bewegst, in der du lehrst, in der du arbeitest, was ist für dich eigentlich noch ganz unverhandelbar analog? Also was hat im Digitalen, ist für dich nicht digital? In deinem Alltag.
Der Umgang mit den Menschen, die ich habe, den schätze ich, dass ich direkte Menschen habe, so wie mit dir, mit denen ich reden kann.
Lesen, E-Reader oder Buch?
Oh, das ist immer alles gemischt.
Immer
das
gemischt. Also du hast so kein Dogma quasi.
Was das angeht, es geht um den Inhalt in dem Fall, ja.
Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als sagen, tausend Dank fürs Mitmachen. Es war eine große Freude und ich habe eine Menge gelernt. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge von Alles Digital. Schön, dass Sie mit dabei waren und ich hoffe, das gilt auch fürs nächste Mal. Wenn Ihnen diese Folge oder eine unserer anderen Folgen gefallen, dann lassen Sie doch gerne eine Bewertung da. Und vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute bis dahin. Mein Name ist Jonas Ross und das war Alles Digital.